Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Marco Politti, ein italienischer Journalist, der seit 40 Jahren über die katholische Kirche und über den Vatikan berichtet, von Rom aus. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Politti, wir beide haben vor unfassbaren 23 Jahren schon mal eine Sendung zusammen gemacht. Damals hieß der Papst Johannes Paul II. Und ich vermute, in der katholischen Kirche und im Vatikan hat sich in diesen 23 Jahren verdammt viel verändert, oder?
Ja, Menschenskind, Sie haben recht. Johannes Paul II. Wurde damals genannt der Moses, der neue Moses, der die Kirche in das neue Jahrtausend bringt. Und ganz bestimmt war Johannes Paul II. Eine große, noch kaiserliche Papstfigur. Er hat ja so viel beigetragen, auch zum Mauernfall, zum Ende der Sowjetherrschaft in Osteuropa. Ja. Aber gleichzeitig hat er doch auch verstanden, dass man sich auf das neue Jahrtausend vorbereiten sollte. Zum Beispiel hat er das große Bußbekenntnis vom Jahre 2000 abgelegt, gegen alle auch Schandtaten der Kirche in den vergangenen Jahrhunderten.
Dann kam im Jahr 2005 nach dem Tod von Johannes Paul II. Kardinal Ratzinger, eher ein Intellektueller?
Diejenigen, die ihn gewählt haben, wollten eine Atempause und wollten einer, der richtig wieder mal zeigt, wie ist der Katechismus, wie soll man gehen. Ratzinger selbst wollte nicht Papst werden. Er hat gesagt, als er gesehen hat, wie die Stimmen stiegen in dem Konklave, das war für ihn wie ein Schafott, das hat er persönlich gesagt. Und dann hat er zu Gott gebeten und hat gesagt, du musst mir helfen. Und nach so vielen Krisen hat er abgedankt.
Vor 7 Jahren oder vor fast 7 Jahren diese Entscheidung, die die Welt, ich will nicht sagen erschüttert, aber zumindest überrascht hat, ein Papst tritt ab, dann kam Franziskus und wurde sehr schnell der Liebling nicht nur der Katholiken. Wie viel davon ist eigentlich noch geblieben?
Ich glaube sehr viel, obwohl Papst Franziskus viele Probleme gehabt. Er hat unlängst zu seinen jesuitischen Mitbrüdern gesagt, der Papst ist belagert. Also er weiß, dass er unter Schuss ist in der Kirche und außerhalb der Kirche. Aber andererseits hat er immer noch einen großen Konsens, auch nicht nur unter Katholiken oder Christen, auch Muslime, Juden, Andersdenkende und Atheisten haben große Sympathie für ihn, weil sie verstehen, er will eine neue Kirche. Nicht eine Kirche als Machtstruktur, sondern ein Feldspital, wie er einmal gesagt hat. Eine Kirche, die den Menschen beisteht.
Das ist nur das Problem, wenn man als Papst eine Kirche für die Armen sein will und gleichzeitig der Chef einer sehr reichen Firma ist.
Aber in diesem Bezug muss man nicht vergessen, dass Franziskus zum Beispiel schon sehr konkret gearbeitet hat, um die Vatikanbank zu säubern. Ratzinger hat in den letzten Monaten seines Pontifikats den Anstoß gegeben. Es gab damals auch einen Präsidenten der Bank, das war ein Deutscher von Freiberg. Papst Franziskus hat diese Arbeit zu Ende gebracht. 26 Konten sind durchleuchtet worden, 4000 Konten sind geschlossen worden. Es ist nicht mehr möglich, dass Politiker, Wirtschaftsmänner oder Finanzier, auch undurchsichtige Finanzier, Konten haben in der Vatikanbank. Es gibt jetzt ein Komitee gegen Geldwäscherei und es gibt vor allem schon Abkommen mit den Staaten, um Finanzdelikten auf die Spur zu kommen.
Marco Politti, italienischer Journalist, der unfassbar gut Deutsch spricht. Darf ich fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie die deutsche Sprache sich so angeeignet haben?
Meine Mutter war Deutsche, sie war Berlinerin, hat meinen Vater geheiratet, der kam aus Apulien, also vom großen Norden bis zum großen Süden. Und wir haben viele Jahre in München gelebt, wo mein Vater das italienische Kulturinstitut nach dem Krieg gegründet hat.
Das bedeutet natürlich, da gibt es auch eine emotionale Verbindung ihrerseits nach Deutschland. Und das hat sich jetzt sozusagen familiär erweitert, weil ihre Frau, eine Italienerin, Deutschland jetzt auch kennen und ein Stück weit vielleicht sogar lieben gelernt hat.
Ja, sehr viel. Es gefällt ihr sehr, in Deutschland zu reisen, die deutschen Städte zu entdecken. Und mir macht es sehr viel Freude, dass es ihr so gefällt. Ich muss aber sagen, meine erste Frau war eine Polin, die Mutter meines Sohnes. Aha. Und in meiner Zeitung damals, Il Messaggero, als Papst Wojtyla gewählt wurde, da sagten scherzend einige Kollegen, man hat deinen Schwiegervater gewählt,
okay,
als Papst.
Gut. Wir wollten über ein paar spannende Dinge sprechen, die jetzt in diesem Jahr 2020 im Vatikan passiert sind. Fangen wir vielleicht an damit, dass die vatikanischen Geheimarchive jetzt geöffnet werden und man einen Einblick bekommt in die Zeit des Dritten Reiches, des Holocaust. Was erwarten Sie sich von dieser Öffnung der Geheimarchive?
Ich glaube, sehr interessantes Material wird herauskommen. Natürlich kennt man in den großen Linien, was war die Politik von Pius XII. Pius XII. War kein Hitlerfreund, aber er war sehr verängstigt von dem Wachsen der Sowjetunion. Deswegen dachte er immer, man muss da so einen Damm haben gegen die Sowjetunion. Und andererseits hat es diese großen Polemiken gegeben nach dem Theaterstück von Hochhuth, der Stellvertreter, dass er sich nie prophetisch vor der Welt gegen Hitler gestellt hat.
Es ist dann nach dem Krieg ja noch was anderes passiert. Der Vatikan oder Teile des Vatikan oder Bischöfe des Vatikan haben deutsche Nazis, führende Nazis, bei dem Vorhaben unterstützt, Deutschland zu verlassen und irgendwo anders unterzukommen über die damals sogenannte Red Line, also die Rattenlinie.
Die Rattenlinie, das war vor allem, da waren deutsche Prälaten auch am Werk, die das getan haben.
Wusste der Papst davon?
Meiner Ansicht wusste der Papst Pius XII. Das. Und ich glaube, dass wir gerade in dem neuen Material sehr interessante Dinge entdecken können. Aber wir müssen nicht nur an das Dritte Reich denken oder an das Holocaust, wenn wir jetzt von diesen Archiven sprechen. Pius XII. Hatte Angst in einem gewissen Moment, dass Hitler ihn gefangen nimmt. Und Pius XII. Hatte in diesem Fall schon entschieden, dass er abdankt als Papst und dass er einfach nur ein Kardinal wird.
War das nur ein Gefühl oder war das eine reale Bedrohung?
Nein, es war eine reale Bedrohung. Es war eine reale Bedrohung. Und es ist interessant, wir haben also einen Papst in modernen Zeit, in der zeitgenössischen Zeit, der schon an die Idee denkt, abzudanken.
Was bleibt in der Geschichte und für die Geschichtsbücher von diesem Papst Pius dem XII., der 1958 verstorben ist?
Es war trotz allem eine große Persönlichkeit, die sehr vielen Einfluss auf die Zeitgenossen ausgeübt hat. Und vor allem ist es interessant, Pius XII. Hat angefangen, die Internationalisierung der Kirche fortzuführen, indem er sehr viel auch in der Dritten Welt schon neue Bischöfe aus diesen Ländern ernannte.
Was ist noch passiert in diesem Jahr 2020? Georg Genswein spielt im Zusammenhang mit Papst Franziskus nicht mehr die Rolle wie früher. Was genau ist passiert?
Zum ersten Mal hat es einen Vertrauensbruch gegeben in dem Verhältnis zwischen Franziskus und Ratzinger. Ratzinger hatte versprochen, in dem Moment, wo er abdankte, dass er seinem Nachfolger völlig loyal und gehorsam leisten würde und dass er sich im Gebet zurückziehen würde. Und Franziskus hatte immer gesagt, das ist ein weiser Opa. Aber in diesem Moment, als es die große Diskussion gab nach der Amazonas-Synode, ist die Priesterweihe möglich, auch für verheiratete Männer, da ist Ratzinger in die Öffentlichkeit getreten mit diesem Buch, mit Kardinal Sarah. Und dieses Buch wurde so gelesen als ein Veto gegen Papst Franziskus, dass er ja nicht die Priesterweihe autorisiert für verheiratete Männer. Das war das erste Mal, dass der zurückgezogene Papst sich in eine Regierungsangelegenheit einmischte.
Und der amtierende Papst Franziskus hat für diese Veröffentlichung letztlich verantwortlich gemacht Genswein, der eben auch seit vielen Jahren Diener zweier Herren ist, des amtierenden und des emeritierten Papstes. Und ich habe mich offen gestanden immer schon gefragt, wie das auf Dauer gut gehen kann.
Ja, es ist am letzten Endes nicht gut gegangen, denn Papst Franziskus ist der Meinung, dass Monsignor Genswein die Pflicht hatte, Ratzinger zu bremsen und sagen, das können Sie nicht machen. In dem Moment, wo dieser Skandal passiert ist, wollte natürlich nicht Franziskus eine offene Konfrontation mit Ratzinger. Aber sagen wir so, diese Quarantäne für Monsignor Genswein ist ein Zeichen seines Unmuts.
Bedeutet das jetzt das Ende der Karriere? Wird jetzt Genswein letztlich bis zum Tod von Ratzinger den betreuen oder betreuen müssen?
Es existiert ein sehr großes Treueverhältnis zwischen Genswein und Ratzinger. Deswegen wird ganz bestimmt Genswein sich bis zum Ende um Ratzinger kümmern. Und auch seine Karriere in Zukunft ist es durchaus möglich, dass er dann Bischof irgendwo wird in einer deutschen Diözese. Das kann man sich so vorstellen. Andere Sekretäre wurden dann Bischöfe, wenn sie Italiener waren, in einer italienischen Diözese oder wenn sie Polen waren, wie Dziwisz von Johannes Paul II., der kam dann nach Krakau und wurde Kardinal.
Trifft eigentlich Franziskus solche Personalentscheidungen allein oder gibt es da einen Stab von Beratern und Mitarbeitern, die solche Entscheidungen dann auch befördern?
Nein, Franziskus trifft diese Entscheidungen allein. Also er hat viele Berater, aber das sind sozusagen fliegende Berater. Und dann entscheidet er allein.
Wie oft haben die Kardinäle in Rom schon bedauert, diesen Mann zum Papst gewählt zu haben?
Ja, das sind nicht nur die Kardinäle in Rom, das sind die Kardinäle in der ganzen Welt. Natürlich gibt es eine breite Masse von Kardinälen, die sind froh mit Franziskus. Aber ein Teil stellte sich Franziskus nicht so Reformer vor. Denn als man ihn gewählt hatte, dachte man, das ist ein guter Seelsorger, das ist eine gute Persönlichkeit, die das Evangelium an den Rand der Gesellschaft bringen will. Der macht Sauberkeit in der Vatikanbank, der hat bessere Beziehungen zu den Bischöfen, er wird die Kurie reformieren. Aber dass er sich dann so nach vorne wagt, das hätte sich keiner vorstellen können.
Aktuelles Buch heißt »Das Franziskus-Komplott«. Der Titel dieses Buchs, Herr Politi, gibt nur dann Sinn, wenn es einen Komplott gegen den amtierenden Papst gibt. Wer betreibt dieses Komplott und warum?
Papst Franziskus hat selbst nicht unlängst gesagt zu einem Mitarbeiter, ich weiß, es gibt Priester, die wollen meinen Tod. In einem italienischen Zug hat man einmal einen Bischof ertappt, der sprach zu seinem Sekretär, hoffen wir, dass die Madonna das Wunder tut, dass er so lange dauert wie Johannes Paul I. Wir wissen, er ist nach 30 Tagen gestorben. Franziskus hat seinen jesuitischen Mitbrüdern gesagt, der Papst ist belagert. Also der Papst ist in diesem Moment unter Schuss. Innerhalb der Kirche, es gibt einen harten Kern von Bischöfen, von Kardinälen, die sind einfach nicht einverstanden mit seiner Reformpolitik, die es ihm nicht verzeihen, dass er die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedene autorisiert hat, die überhaupt nicht der Meinung sind, dass man über die Rolle der Frau in der Kirche nachdenken soll. Und außerhalb gibt es ökonomische, soziale Kräfte, politische Kräfte, die sind gegen ihn, wegen seiner sozialen Botschaft gegen den Raubkapitalismus oder den Umweltschutz.
Es gibt einen Mann, der aus Deutschland kommt, der mal Bischof in Regensburg war und dann in Rom Chef der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Ist das einer der erbittertsten Gegner des amtierenden Papstes?
Kardinal Müller hat von Anfang an das betrieben, was wir Italiener einen Gegengesang nennen.
Aha, was bedeutet das auf Deutsch übersetzt?
Er hat angefangen, den Papst systematisch zu kritisieren. Er hat gesagt, dieser Papst ist nicht ein Theologe, deswegen muss man ihm nachhelfen. Er hat gesagt, die Kirche ist zerrissen. Er hat gesagt, warum geht der Papst und feiert die 500 Jahre der Reformation? Da gibt es nichts zu feiern. Das war ja doch eine Spaltung des westlichen christlichen Abendlandes. Und Müller hat auch ein Glaubensmanifest herausgegeben. Was bedeutet das? Ein Kardinal bringt ein Glaubensmanifest heraus, als ob in Rom nicht jemand da ist, der sich um den Glauben kümmert.
Kardinal Müller tritt in Deutschland bei Veranstaltungen auf, manchmal mit einer gewissen Gloria von Thurn und Taxis, die mal den berühmten Satz gesagt hat, der Schwarze schnackselt gerne. Welche Erklärung haben Sie für dieses Duo?
Ich glaube, ein sehr unglücklicher Satz. Fürstin Gloria von Thurn und Taxi war eine wahnsinnige Anhängerin von Ratzinger. Und es bedeutet, heute in der Weltkirche gibt es sozusagen eine Front, die für die Ratzinger Option ist. Sozusagen, das war der gute Papst und der heutige Papst ist nicht der gute Papst. Aber es gibt in der Welt so viele Aristokratinnen, die organisieren Teestunden mit Prälaten. Ja. Und das nimmt man nicht so ernst.
Also, Müller ist sicher nicht der einzige namhafte Gegner des Papstes. Gibt es eine Verbindung von Menschen, die organisiert die Politik gegen Franziskus betreiben?
Einerseits haben wir Kardinal Müller. Dann gibt es den amerikanischen Kardinal Burke, der gesagt hat, man muss den Papst brüderlich korrigieren. Dann gibt es den Kardinal Sara, der ein Kurienkardinal ist. Dann gibt es den Kardinal Brandmüller. Dann gibt es zum Beispiel den Kardinal Ouellet, der ist Chef der Bischofskongregation. Wenn man eine Weltlandkarte nimmt und da die Punkte zeichnet, sieht man ein großes Netz, das über Franziskus hängt.
Dieser schreckliche Missbrauchsskandal, der vor ein paar Jahren öffentlich geworden ist, welche Rolle spielt der, was die Bewältigung des Skandals angeht, aktuell in der katholischen Kirche?
Das ist der größte Skandal und die größte Schande der katholischen Kirche. Das zieht sich durch die Jahrhunderte hindurch. Und Papst Franziskus ist für eine Nulltoleranzpolitik, aber er hat auch da in der Kurie auf sehr großen Widerstand
gestoßen.
Denn natürlich, alle sagen, es ist eine Schande, aber dann wollen sie nicht effektiv gegen die Täter eingehen. Nach vielen Auf und Ab hat jetzt der Papst zwei wichtige Dekrete erlassen. Das erste Dekret hat jetzt eine Prozedur festgesetzt, um den Bischöfen den Prozess zu machen, die vertuschen, verheimlichen oder selbst Täter sind. Und das zweite Dekret öffnet die Archive des Vatikans und der Diözesen, damit die Opfer wissen, was ist mit gewissen Priestern passiert, aber auch die weltliche Gerichtbarkeit.
Welche Fehler hat Franziskus gemacht, dass er viel zu lang den chilenischen Bischöfen und Kardinälen geglaubt hat und vor allem auch zu lange an der Nummer 3 des Vatikan, dem australischen Kardinal Pell, festgehalten hat?
Ja, ganz bestimmt war es ein Fehler, aber er konnte ja nicht wissen, dass die chilenische Hierarchie ihn belügt. Dieser Papst hat auch die Courage, Autokritik zu machen, Selbstkritik zu machen. Das hat er dann den ganzen Chilenern in einem Brief geschrieben. Ganz bestimmt war es ein Fehler, den Kardinal Pell in sein Kardinals einzuberufen, denn von Anfang an wusste man, die Sachen mit Kardinal Pell sind nicht klar. Also wäre es besser gewesen, einen Kardinal zu rufen, der von Anfang an frei von allen Verdachten ist.
Dieser Pell ist immerhin in Australien von einem australischen Gericht wegen Missbrauchs zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Ja, und jetzt ist auch wieder ein Skandal in Mexiko passiert und der Papst wird jetzt seinen James Bond, das ist ein Malteser Bischof, der in der Glaubenskongregation arbeitet, nach Mexiko schicken, um da wieder ganze Probleme ans Licht zu bringen.
Gibt es Missbrauch durch Bischöfe und Kardinäle auch innerhalb der Mauern des Vatikan?
Bis jetzt ist sowas nicht aufgeflogen, aber ganz bestimmt hat es Missbrauch gegeben durch Kardinäle und durch Bischöfe. Als der Papst erfahren hat, dass zum Beispiel der amerikanische Kardinal McCarrick sich an Jugendlichen vergriffen hatte, nicht nur, dass er ein fröhliches Leben führte mit Seminaristen, da hat er ihn aus dem Kardinalskollegium ausgestoßen und hat ihm einen kirchlichen Prozess gemacht.
Haben Sie die Hoffnung, dass die katholische Kirche, dass speziell der Vatikan, die Kurie diesen Missbrauchsskandal bis sozusagen in den letzten Winkel aufklären wird?
Ich glaube, das Problem heute liegt nicht so sehr in der Kurie, denn der Papst erlässt Gesetze. Das Problem liegt an den Bischofskonferenzen. 90% der Bischofskonferenzen haben in diesen 10 Jahren fast nichts getan. Die Deutschen, die Amerikaner, die Engländer haben ein System aufgerichtet. Sie haben sich schon organisiert. Es gibt auch Ansprechstellen. Aber in Italien gab es bis vor einem Jahr überhaupt keine Ansprechstelle. Und in der ganzen Welt, 90% der Bischofskonferenzen haben bis jetzt keine Lust gezeigt, da bis in die letzten Konsequenzen zu gehen.
Die katholische Kirche in Deutschland hat einen neuen Vorsitzenden, was die Bischofskonferenz angeht. Georg Betzing aus Limburg. Kennen Sie den Mann, Marco Politi?
Ich kenne ihn nicht. Bestimmt kennt ihn Franziskus, denn Franziskus wollte ja, dass er der Nachfolger wird von Bischof Thebert von Elst, der in Limburg so viel Geld vergeudet hatte, mehr als 30 Millionen, um so im Größenwahnsinn seinen Bischofspalast zu renovieren. Aber die große Mehrheit, auch in Italien, auch der Spezialisten, kannte ihn nicht als möglichen Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Was man gehört hat in den ersten Momenten, ist, dass er auf jeden Fall offen ist, über das Zölibat zu diskutieren, über eine freiwillige Wahl des Zölibats und auch, dass er meint, dass man auch über Frauenämter diskutieren muss. Aber sonst im Großen und Ganzen ist er ein Unbekannter. Er spricht auch nicht Italienisch. Das ist ein Minus, denn nachdem man nicht mehr Latein spricht, in den großen Versammlungen der Bischöfe und Kardinäle, ist Italienische die freie Sprache, die freie Verbindungssprache.
Sein Vorgänger, also Kardinal Marx aus München, spricht Italienisch. Ein Machtmensch, so wird er immer beschrieben. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum er aufgegeben hat über die Marxische Erklärung, es sei jetzt an der Zeit, einen Generationswechsel auszuführen, hinaus?
Die Pflicht der Journalisten ist immer ein bisschen skeptisch zu sein, wenn sie schon so fertige Erklärung bekommen. Meiner Meinung nach hat Kardinal Marx verstanden, dass in diesem Moment der Reformkurs von Papst Franziskus sich festgefahren hat auf zwei Feldern, die den Deutschen sehr zu Herzen liegen. Das eine Problem ist das der Frauenämter, ob die Frauen Diakoninnen werden können, und das große Problem ist es, ob es eine Priesterweihe gibt für erprobte Menschen schon im Alter. Und ich glaube, da hat Marx nicht gewollt, die nächsten 4-5 Jahre zu verbringen, die Position des Vatikans zu verteidigen, wo er nicht einverstanden ist.
Wobei man, glaube ich, sagen muss, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern letztlich für sehr viele Länder dieser Welt. Auch da gibt es innerhalb der jeweiligen Länder, was die katholische Kirche angeht, Bischöfe, die pro und Bischöfe, die kontra Franziskus eingestellt sind.
So ist es absolut. Die ganze Weltkirche ist gespalten. Das hat man schon gesehen, auch bei den Familiensynoden, wo eigentlich es keine Zweidrittelmehrheit gab, um zu sagen, geben wir die Kommunion den wiederverheirateten Geschiedenen. Der Papst hat sich dann durchgesetzt. Aber es gab keine Mehrheit in der Weltkirche, um eine Zweidrittelabstimmung zu machen. Es ist wahr, dass dieselben Probleme in anderen Bischofskonferenzen existieren, aber die Deutsche Bischofskonferenz ist in den letzten Jahren in die ersten Ränge gekommen, weil sie sehr auf das Reformpedal drückt.
Was diesen früheren Bischof von Limburg, Thebert von Elst, angeht, Herr Politti, wissen Sie ja nicht, was aus dem geworden ist?
Ja, er hat so einen Posten in der Kurie, in der Kongregation für die neue Evangelisation, aber es ist so, man gibt ihm ein Gehalt, damit er in Rom ist und keinen Unfug macht in Limburg.
Das Franziskus-Komplott, Titel des aktuellen Buchs von Marco Politti, deutsch-italienischer Journalist, Leutegast heute Vormittag. Ein Mann, der das Innenleben des Vatikan sehr gut kennt und diesem Papst Franziskus im Laufe der letzten 7 Jahre wie nahe gekommen ist. Wie würden Sie es beschreiben?
Man muss, wenn man im Vatikan arbeitet, um Informationen zu machen, muss man sehr den Sinn haben für Nuancen. Was wird unter den Zeilen gesagt? Wann wird etwas gesagt oder wann wird etwas nicht gesagt? Wen trifft der Papst? Was sagt er auf den Pressekonferenzen, auf den fliegenden Pressekonferenzen im Flugzeug? Zum Beispiel, wenn der Papst im Flugzeug sagt, die Katholiken sind keine Kaninchen, die so einfach Kinder machen, bedeutet es, dass mit diesem einzigen Wort hat der Papst die ganze Diskussion über die Pille vom Tisch gefegt. Ja. Also das sind ganz kleine Momente, wo man versteht, wo die Richtung des Papstes geht. Oder wenn der Papst zum Beispiel im Vatikan einen Transsexuellen aus Spanien mit seiner Verlobten empfängt, öffentlich empfängt und auch mit dem Ortsbischof, bedeutet das, es ist zu Ende mit der Dämonisierung der Homosexualität und der homosexuellen Partnerschaften.
Gleichwohl hat dieser Franziskus ja zu Beginn seiner Amtszeit mal von einer Gay-Lobby gesprochen, also von einer Art schwulen Vereinigung innerhalb des Vatikan.
Es gibt bestimmt Seilschaften in Clans im Vatikan, ob sie nun homosexuell sind oder auch heterosexuell. Seilschaften existieren. aber nicht eine Gay-Lobby im Sinn, dass sie dann Einfluss ausüben wollen auf die Politik des Vatikans, wie in einem weltlichen Staat.
Das ist nicht so.
Das ist nicht so, nein. Jeder tut, was er möchte. Jeder hat so einen Kreis von Freunden, die das Auge zudrücken, ob er nun eine Verliebte hat oder einen Verliebten.
Der Papst ist 83 Jahre alt. Er ist gesundheitlich insofern gehandicapt, als er seit vielen Jahren Lungenprobleme hat. Weiß man, wie es ihm aktuell gesundheitlich geht?
Gesundheitlich hat der Papst keine besonderen Probleme. Man weiß eben, er hat die Schias, er hat eben dieses Lungenproblem. Aber nichts Besonderes. Man merkt mehr, dass es natürlich mit dem Alter schwieriger wird, für ihn seine Arbeit zu machen. Aber er kann am Morgen auch so sich sehr schwach fühlen und dann am Nachmittag ist er völlig fit und sehr dynamisch, wenn er eine Gruppe trifft oder mit Leuten zusammenkommt.
Wie würden Sie seine psychische Stabilität einschätzen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja nun, wir haben darüber gesprochen, viele Gegner gibt innerhalb des Vatikan?
Der Papst weiß, dass er Gegner hat. Der Papst ist eine sehr zähe Persönlichkeit. In Buenos Aires sagte man mir, er hätte einen politischen Kopf. Er weiß auch, wie man zickzack gehen muss. Er hat seinen jesuitischen Mitbrüdern gesagt, man muss auch im Gegenwind rudern. Ich glaube, der Jesuitenoberst, Pater Arturo Sosa, hat genau die Situation fotografiert. Er hat gesagt, in diesem Moment ist ein politischer Kampf in der Kirche im Gange. Es geht um Macht und es geht um Vision. Es gibt Leute, die wollen, dass der Papst geht, er wird sich aber nicht zurückziehen.
Wer wird diesen Machtkampf gewinnen?
Der Auslauf ist völlig offen. Der Druck ist sehr stark. In den Vereinigten Staaten organisieren sich schon konservative Gruppen, um auf das nächste Konklave Einfluss zu üben. Und diese Gruppen wollen auch Referate vorher vorbereiten, um gewisse Kardinäle anzuschwärzen.
Fast 7 Jahre Pontifikat Papst Franziskus. Was hat dieser Papst erreicht bisher und woran ist er gescheitert?
Der Papst hat eine große Säuberungsaktion in der Vatikanbank getan, davon haben wir schon gesprochen. Der Papst hat angefangen, die Kurie zu reformieren, also weniger Ämter, weniger Behörden, das bedeutet auch weniger Kardinäle. Der Papst hat auch diese neuen Dekrete erlassen über die Missbrauchsfälle. Der Papst hat die ganze sexuelle Besessenheit der Kirche vom Tisch gewischt. Der Papst war auch sehr mutig auf dem Feld des Ökumenismus. Es ist der erste Papst, der die Reformation gefeiert hat. Und da war natürlich Kardinal Müller sehr dagegen. Oder dieser Papst hat auch ein Dokument unterschrieben mit dem großen Imam von der muslimischen Universität Al-Azhar, in dem man sagt, dass jeder Gläubige den anderen als einen Bruder sehen muss, den man unterstützt und liebt. Also gegen jeden Fundamentalismus.
Und er hat möglicherweise durch seinen eigenen bescheidenen Lebensstil eine neue Diskussion eröffnet über Reichtum und Luxus innerhalb der katholischen Kirche?
Von Anfang an hat er gesagt, ich will eine arme Kirche, die sich für die Armen engagiert. Der Papst will kein kaiserliches Papsttum mehr. Deswegen geht er ja nicht mit den roten Schuhen herum. Das waren die Purpurschuhe der römischen Kaiser. Der Papst will eine Kirche, die eine Gemeinschaft ist, die ein Feldspital ist, die den Menschen hilft, die den Menschen beisteht. Und vor allem will der Papst wieder das Antlitz Gottes zeigen als ein barmherziger Gott, nicht als oberster Richter, sondern als barmherziger Gott, der den Menschen in ihren Problemen beisteht im 21. Jahrhundert.
Was diesen neuen Lebensstil des Papstes angeht, sind ihm da eigentlich die Bischöfe und Kardinäle gefolgt?
Es ist interessant zu sehen, dass ein Teil der neuen Bischöfe ihn befolgt. Viele leben jetzt in den Häusern mit den anderen Priestern oder in ganz normalen Häusern, also weniger in den Palästen. Aber es gibt einen Teil der Bischöfe und der Kardinäle, die ihm nicht verzeihen, dass er sich nicht in der Pomp eines Papstes zeigt. Und dieser harte Kern der Opposition hat Angst, dass die katholische Kirche protestantisiert wird.
Woran ist der Papst aktuell gescheitert?
In diesem Moment in dem großen Problem der Priesterweihe der verheirateten Männer. Ein französischer Kardinal, eine große Persönlichkeit des Nachkonziliums, Kardinal Echegaray, sagte mir einmal, In der ersten Zeit wird es für Papst Franziskus Flitterwochen sein, ein Honigmond. Aber es wird der Moment kommen, wo er mit dem Rücken an der Wand steht. Und in diesem Moment steht er mit dem Rücken an der Wand.
Wie lange wird dieser Papst Papst bleiben?
Es ist sicher, dass in dem Moment, wo er fühlt, dass er nicht mehr die Kräfte hat, da wird er auch zurücktreten. Das hat er öffentlich gesagt, das hat er schon mehrmals gesagt. Er wird jetzt nicht zurücktreten, weil er weiter kämpfen will. Aber in dem Moment, wo er es nicht mehr schafft, wird er zurücktreten.
Dann hätten wir möglicherweise die einmalige Situation, dass es einen neuen Papst gibt und zwei zurückgetretene Päpste.
Ich glaube, dass Franziskus nie zurücktreten wird, solange noch Ratzinger lebt.
Es wird irgendwann einen neuen Papst geben. Wird das dann wieder nach der Logik der katholischen Kirche ein Gegenentwurf werden?
Es ist nicht mehr möglich, sagen wir, einen reaktionären Papst zu wählen. Aber die Opposition will auf jeden Fall einen Papst, der so in der Mitte ist. Sie wollen keinen Franziskus den Zweiten.
Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen alles Gute.
Auf Wiedersehen.
Eins gehört.